Ich habe mit Henning Klimczak gesprochen. Henning ist der Gründer von Sherpa Design und Sherpa Design ist eine der renommiertesten Branding-Agenturen in Deutschland. Und da wir letzte Woche ein Rebranding hatten, nämlich von Snoxalting zu Remazing Nova, dachte ich, das ist doch der perfekte Anlass, auch mal im Podcast über das Thema Branding und ja auch Rebranding zu sprechen, da wir das immer mit Gästen mal angerissen haben, aber nie eine komplette Folge dem Thema gewidmet haben. Und wir haben darüber gesprochen, wann der richtige Zeitpunkt von Rebranding ist und damit auch die ja, was sind die richtigen Beweggründe dafür? Und wie man auch ja die eigenen Leute in der Firma mitnimmt, welche Mitarbeiter man vielleicht auch früher einbinden sollte und die auch schon mal mitentscheiden können. Und wir haben aber auch darüber gesprochen, wie emotional so ein Rebranding sein kann. Wir haben ja auch diesen Prozess jetzt die letzten 8 Monate begleitet und es ist wirklich nicht einfach, den Firmennamen loszulassen, was Neues zu finden, auch wenn man weiß, dass es einfach nur Sinn macht, nachdem man es 8 Jahre aufgebaut hat. Und ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge mit Henning und kann es auch jedem nur ans Herz legen, um auch ganz viele Fehler zu vermeiden. Und wenn ihr eine Meinung zu unserem Rebranding habt, was ihr vielleicht auf LinkedIn die letzten Tage gesehen habt oder auf unserer Webseite, dann freue ich mich auch immer über Input dort, wo ihr uns auch immer erreichen wollt, auf Instagram, auf LinkedIn etc. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. Lieber Henning, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Wir sind Office-Nachbarn. Wir sind sogar auf der gleichen Etage. Ihr seid dieses Jahr bei uns nebendran eingezogen. Kennengelernt haben wir uns aber auf dem Fußballspiel vor ein paar Wochen beim HSV. Warum wir heute sprechen, du kannst gerne gleich mal ein bisschen was zu dir sagen und was ihr auch mit Sherpa macht, ist aber eigentlich, dass wir ein Rebranding vorgenommen haben, wenn die Folge jetzt schon rauskommt. Und wir dann nämlich nicht mehr Snoxalting heißen, sondern Remazing Nova. Ich werde bestimmt ein bisschen was in der Folge dazu sagen, warum wir das gemacht haben. Aber ich dachte, es ist ein guter Zeitpunkt, mal über das Thema Rebranding zu sprechen. Das haben wir in diesem Podcast, aber auch in dem Podcast, der ja vorangegangen ist, ich glaube, noch nie behandelt. Also so die vielleicht mal gestreift. Aber wann eigentlich oder was Branding ausmacht, deswegen haben wir da mit dir einen absoluten Experten eingeladen. Aber auch vor allem, wann macht ein Rebranding Sinn? Welche Fehler können einem da schnell mal unterlaufen? Wie viel Zeit muss man einplanen? Und ich glaube, es ist ein Thema, das bei vielen immer so ein bisschen rumschwirrt. Und man nie weiß, wann ist der richtige Zeitpunkt dafür. Und deswegen freue ich mich, dass du heute hier bist und ich dich jetzt im Nachhinein mal so ein bisschen löchern kann, nachdem wir den Prozess jetzt auch gerade schon durchgegangen sind.
Ja, vielen, vielen lieben Dank erstmal für die Einladung. Freue ich mich, hier zu sein. Was wir machen, vielleicht ganz kurz, du hast ja schon gesagt, Branding. Ich bezeichne das eigentlich immer so, dass wir zusammen mit den Unternehmen gucken, welche Identität habt ihr und wie können wir diese Identität schärfen und auch nach außen bringen. Ne? Bedeutet natürlich das eine strategisch. Wofür steht ihr eigentlich als Marke, als Unternehmen? Und das Ganze auch visuell zu übersetzen ins Design, aber auch kulturell für die Mitarbeitenden etc. Wofür steht eigentlich beispielsweise jetzt Snoxalting oder dann bald Remazing?
Also wie machst du kulturell fest? Das finde ich gerade spannend.
Genau, kulturell bedeutet für mich, dass eine Marke ist ja etwas, die viele Dimensionen hat. Wenn ich jetzt beispielsweise bei der OMR arbeite, dann macht das natürlich was mit mir. Und dann ist das wirklich eine Arbeitskultur beispielsweise, mit der ich mich identifiziere. Und das zahlt natürlich auch auf die Marke ein. Und so ist es bei euch natürlich auch wahrscheinlich sehr stark. Wenn man beispielsweise Remazing dann angehört, passiert ja was mit der Kultur im Unternehmen beispielsweise.
Wann würdest du denn sagen, macht ein Rebranding aus deiner Sicht Sinn und wann vielleicht auch gar nicht?
Fangen wir mit dem gar nicht an.
Ja.
Ich glaube, es gibt manchmal so Rebrandings, wo dann vielleicht ein Vorstand sich verewigen möchte oder wo man sagt so, das machen Wettbewerber jetzt so, jetzt mache ich das auch einfach so. Also wenn das keine strategische Grundlage hat und auch keine unternehmerische Entscheidung ist, sich zu verändern. Weil wenn man ein Rebranding braucht, dann muss es irgendwie verschiedene Themen haben. Das ist zum einen natürlich, die Zielgruppen ändern sich, die Produkte verändern sich, das Geschäftsmodell verändert sich gegebenenfalls. Manchmal macht es auch Sinn, wenn man eine große Krise hatte, dass man sich dann einfach verändern muss und auch nach außen das sichtbar machen muss.
Hast du ein Beispiel?
Ja, es gibt, glaube ich, so ein altbekanntes Beispiel aus dem Ölbereich, sag ich mal, BP beispielsweise, hat sich dann nach einer größeren Katastrophe dann gerebrandet. VW, also die ganzen Autokonzerne versuchen ja gerade digitaler, elektronischer, sag ich mal, in Anführungszeichen rüberzukommen. Und das sind, glaube ich, einfache Beispiele in dem Fall.
Und wenn du dir Rebrandings anschaust, würdest du sagen, Rebrandings finden mehr statt in sinnvollen Momenten oder in nicht sinnvollen?
Also unsere Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, ist es zu 80% schon so, dass sich da jemand Gedanken gemacht hat, dass man vielleicht wirklich eine neue Strategie verfolgt, neue Zielgruppen, neue Märkte erschließen möchte und sich einfach auch verändern möchte, also eine strategische Veränderung hat und aus dem Grund auch eine Veränderung sichtbar werden soll im Unternehmen. Und deswegen würde ich schon sagen, dass das zumeist eine sinnvolle Veränderung dann ist bei den Kunden.
Bei uns hören ja Unternehmen zu, die es unterschiedlich lang gibt, von gerade gegründet bis hin zu 2-3 Jahren und dann aber auch 30 und mehr Jahre. Findest du, dass man da einen Zusammenhang sehen kann oder irgendwie was festmachen kann im Sinne von, oh, wenn so ein Branding noch nicht so alt ist, gibt es da eine Regel, sozusagen, dass man sagt, fahr lieber mal ein paar Jahre, dass du unter dem Branding bekannt wirst. Mhm. Damit hat man schon angefangen. Bei uns ist es jetzt zum Beispiel, dass wir nach 8 Jahren Rebranding gemacht haben und davor eigentlich vielleicht hier und da mal ein paar CI-Änderungen, aber jetzt kein Rebranding in dem Sinne. Oder sagst du, nee, wenn es von Anfang an nicht gut ist, dann auch gerne nach einem Jahr mal wieder rangehen?
Ich glaube, es kommt so ein bisschen darauf an, in welcher Phase sich das Unternehmen befindet. Man kann jetzt nicht pauschal sagen, man muss immer daran festhalten oder wenn das einmal gut ist, dann bleibt das so. Ich glaube, man muss halt immer inhaltlich drauf schauen. Wenn ich jetzt beispielsweise ein Startup habe und habe vielleicht sehr wenig Geld am Anfang und kann mir jetzt kein eigenes neues Branding bei einer Agentur oder ähnliches leisten und fange erstmal sehr klein an und entwickle selber Logos. Das ist ja ganz oft so, dass es so erstmal losgeht. Und dann kommt man irgendwie an den Punkt, dass man merkt, okay, wir haben mehr Mitarbeitende, wir wissen nicht so richtig, wofür wir eigentlich stehen. Also wofür steht denn unser Unternehmen eigentlich? Wir können das auch in Bewerbungsgesprächen gar nicht so richtig rüberbringen vielleicht. Oder man kann es rüberbringen, aber man hat es nirgendwo verschriftlich. Ne? Das ist oft so ein Indikator, sag ich mal, wo man dann drüber sprechen muss, dass man da rein muss. Und bei Startups beispielsweise ist es oft so, dass es erstmal so angefangen wird und ab einer gewissen Flughöhe, wenn man auch breitere oder mehr Zielgruppe anspricht, höhere Umsätze fährt, dass man sich dann einfach professionalisieren muss und dann gilt es, das zum Beispiel zu schärfen. Ne? Ich sag mal, es gibt von den Unternehmen und auch von den EntscheiderInnen total viele Gedanken, was diese Marke ausmacht. Und wir helfen dann, das Ganze zu schärfen und auch zu ordnen und zu strukturieren. Und dann auch zu priorisieren, was differenziert euch vielleicht auch vom Wettbewerb. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Von daher kann ich das jetzt nicht pauschal beantworten, ab wann man das machen muss, sondern ich glaube, man muss halt immer inhaltlich drauf schauen. Und das ist sehr unterschiedlich.
Wenn wir uns jetzt bei euch melden würden, wie geht
habt ihr leider nicht.
Wie geht ihr daran? Also was ist so, wie finden die ersten Gespräche statt?
Ja.
Weil ein Rebranding ist ja selten auch nur irgendwie ein Logo und eine Farbwelt. Wie kann ich mir quasi so den Einstieg bei euch vorstellen?
Ja. Es ist oft ein sehr emotionales Thema, ein Branding oder ein Rebranding vor allen Dingen. Ich sage mal so in Anführungszeichen wie so eine OP am offenen Herzen, weil das kann man auch vieles verkehrt machen. Und wir gehen so vor, dass wir im ersten Step wirklich zuhören. Ne? Also für uns ist es ganz, ganz wichtig zu verstehen, wie tickt das Unternehmen, wo liegen die Probleme und gehen dann tiefer rein, dass wir Workshops zusammen mit den Unternehmen machen und uns die Zielgruppen angucken, die Wettbewerber angucken und auch, ja, was vorhanden ist. Also was für Analysen gibt es vielleicht, welche vorhandenen Strategieunterlagen gibt es, dass wir da erstmal tiefer einsteigen und das Unternehmen von innen verstehen. Mein Verständnis ist nicht, dass wir wie so ein Helikopter kurz vorbeifliegen und dann wieder weg sind, sondern wir möchten ja zusammen mit dem Unternehmen etwas entwickeln, was auch authentisch nach außen dann kommt. Und das können wir als Agentur nur zum Teil. Also wir sind so Sparringspartner und da ist es so, dass wir erstmal tief eintauchen und dann in Workshops das erarbeiten, die Strategie. Und wenn wir die Strategie erarbeitet haben, das Ganze visuell übertragen aufs Design.
Gibt so einen typischen Verlauf. Wir kennen es ja mit unseren Kunden jetzt im Marktplatzbereich. So habt ihr sowas auch irgendwie so einen emotionalen Prozess, wo ihr quasi kennt, wo ihr genau wisst, ah, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, jetzt müssen wir einfach noch ein paar Tage warten. Ich stelle mir das noch viel emotionaler vor, als jetzt so, bei uns sind es ja eher so Marktplatzthemen, wo man einfach merkt, ja, ich muss noch zweimal nachfragen und dann setzen wir das auch um.
Ja, da gibt es viele Geschichten, kann ich dir sagen. Was ich mal erlebt habe, ist, dass wir ein Redesign präsentiert haben. Und da auch der Inhaber mitsaß, war eine Übernahme, Familienunternehmen. Und in dem Zuge sollte es auch eine Erfrischung geben für das Design. Und der Inhaber hat wirklich geweint. Ne? Also hat geweint vor Glück, aber auch ein bisschen vor Trauer hatte ich so ein bisschen das Gefühl, weil er gemerkt hat, anhand des neuen Designs und der neuen Marke, dass es jetzt soweit ist, dass diese Übergabe wirklich stattfindet. Ne? Das hat das Ganze visuell ausgedrückt. Und das war, glaube ich, so eines der emotionalsten Momente, die ich jetzt so erlebt habe, wirklich bei einem. Und dann merkst du natürlich auch, dass viele Leute eine Meinung dazu haben. Und unser Job ist es dann natürlich, immer auf die Strategie zu schauen, zu sagen, passt auf, Leute, es geht hier nicht um Geschmäcker, sondern es geht darum, dass die Marke das widerspiegelt, wofür ihr steht. und dass es schlussendlich auch funktioniert, weil das Wichtigste ist ja, dass es nachher auch verkauft so und es bringt halt nichts, irgendwie schöne Bilder zu machen, hart gesagt, aber es funktioniert halt nicht.
Du hast gerade schon einen guten Punkt angesprochen, geht viel um Geschmäcker.
Ja.
Wenn ich jetzt auf dich zukommen würde und würde sagen, wir brauchen Rebranding, wie viele Leute sollen denn dran arbeiten? Das ist wahrscheinlich eine Traumfrage für euch, ja, dass nicht vorher der Kreis schon mal irgendwie festgesteckt ist. Aber was würdest du sagen, was ist denn die ideale Größe, die dann auch von dem jeweiligen Unternehmen da mitspricht, mitentscheidet? Ja. Und weil zum einen sagst du, du brauchst irgendwie so ein bisschen die Vielfalt, um auch zu verstehen, wie das Unternehmen tickt. Mhm. Das ist wahrscheinlich schwer mit nur einer Person oder mit irgendwie nur dem CEO, der dann vielleicht irgendwie dir erzählt, wie er es gerne hätte oder wie er will, dass er das wahrgenommen wird oder die Kultur ist. Und auf der anderen Seite ist es natürlich schwer, weil es zum Schluss doch irgendwo eine Geschmackssache ist oder was sehr persönlich ist, dass es dann vielleicht auch eine Anzahl geben könnte, die zu viel ist, oder?
Ja, hängt immer ein bisschen mit der Organisation zusammen, ne? Also wenn du jetzt für einen großen DAX-Konzern ein Rebranding machen würdest, ist das was anderes, als wenn du jetzt für einen Laden oder für eine Organisation von 100 Leuten das machst, ne? Weil du halt natürlich auch viel Veränderung hast.
Ja.
Und da versuchen wir immer möglichst im Vorfeld mit dem Kunden drüber zu sprechen, um zu schauen, welche Multiplikatoren gibt es vielleicht auch im Unternehmen, weil die müssen das ja alles mittragen. Ne? Also wir sagen mal von innen nach außen, so ein Workshop, je nach Größe des Unternehmens, kann dann nicht mehr als 15 Personen groß sein, weil es ist schon sehr groß. Und dann würden wir lieber mehrere Interviews vorab führen oder halt mehrere Workshops machen. Aber jetzt in dem Fall von euch jetzt beispielsweise, würden wir wahrscheinlich schauen, okay, aus dem Marketing ist jemand dabei, aus der Geschäftsführung ist jemand dabei. Aber vielleicht auch bewusst jemand, der noch gar nicht so lange da ist, weil der ja auch einen sehr objektiven Blick hat von außen. Ne? Und dass wir da einen guten Mix finden und auch schon vorher gucken, welche Stakeholder haben wir im Unternehmen. Und wie kriegen wir die auch als Multiplikatorinnen für die Zukunft, dass die das auch ins Unternehmen bringen? Weil das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Faktor. Also ich würde sagen, 15 Personen so maximal im Workshop und dann natürlich so eine kleinere Gruppe in engen Austausch. Aber wie gesagt, je nach Organisation, bei größeren Konzernen bei uns, sind das natürlich verschiedene Abteilungen und auch Workshop-Reihen, die wir dann haben. Für einen anderen Kunden, da machen wir zum Beispiel auch so eine Art Roadshow, wo wir über die Marke sprechen. Das hängt immer ein bisschen von der Größe ab.
Würdest du sagen, Firmen machen sich eher einen zu großen Kopf oder zu wenig Gedanken, wenn sie mit einem Rebranding starten?
Ja. Ist eine gute Frage erstmal. Ich würde sagen, dass es teilweise sehr unterschiedlich ist. Also wenn wir jetzt so im Performance-Bereich, wir haben auch einige D2C-Brands, die wir gerebrandet haben, das ist sehr performance-driven so. Das ist mal was anderes, als wenn du jetzt eine Marke hast, die andere Historie auch nochmal hat. Ich würde sagen, so im D2C-Bereich ist es sehr performancegetrieben, sehr rational. Und da wird sich auch Gedanken gemacht, aber nicht so tief. In anderen Bereichen schon mehr. Ich könnte es jetzt nicht pauschal beantworten.
Im D2C-Bereich würdest du sagen, ist es performancegetrieben und man macht sich nicht so viele Gedanken? Oder die wenn, dann sind sie sehr rational?
Würde ich sagen, ja. Wie würdest du denn, kurze Rückfrage vielleicht, wie war das denn bei euch?
Also ich muss sagen, was mich irgendwie sehr entspannt hat, war, dass von einer befreundeten Agentur oder anderen Agentur, die ein großes Rebranding durchgemacht haben, dass da der Gründer gesagt hat, er hat sich viel zu großen Kopf gemacht, es hat zum Schluss niemanden im negativen Sinne interessiert. Ne? Als ich das gehört habe, war ich irgendwie dann auch viel entspannter ab dem Moment.
Ja.
Ich muss sagen, ich glaube, es war irgendwie so ein, wir hatten das vor 2 Jahren schon mal vor und hatten schon lange irgendwie drüber nachgedacht. Und da war aber der Zusammenschluss mit Remazing noch nicht da. Und dann dachten wir, okay, dann warten wir da jetzt eher mal, bevor wir da irgendwie 2-mal in kurzer Zeit unseren Namen ändern. Dadurch wurde diese Phase länger. Und das hat mir irgendwie sehr geholfen, weil ich sehr genervt war irgendwann in der Phase von unserem Namen, weil er so fehlleitend war. Und weil so viele auf uns zugekommen sind, mit falschen Erwartungen durch diesen Snox-Teil. Keiner hat mehr diese Verbindung geschafft, die am Anfang super logisch war. Mit Snox steht für Marktplätze, weil Snox am Anfang die ersten 2 Jahre nur auf Amazon verkauft hat.
Ja.
Und jetzt, das ist wahrscheinlich bei den meisten gar nicht das Erste, was in den Kopf kommt bei Snox, Marktplätze, glaube ich nicht. Sondern man merkt, das ist irgendwie Influencer-Marketing oder irgendwie einfach ein gutes Branding oder Personal-Branding auch und ein Shopify-Store. Also ich glaube, viel, viel mehr in dieser E-Com-Bubble als jetzt irgendwie Marktplätze. Und dadurch bin ich, glaube ich, an einem guten Punkt jetzt in dieses Rebranding gestartet, wo ich selbst einfach mittlerweile so dieses schon 2 Jahre sehr nervige Thema mit mir getragen habe, dass ich sehr viele Anfragen dann auch hatte. Ja, also nicht nur dieses, könnt ihr Influencer-Marketing auch nicht machen, wo ich einfach klar mit Nein antworten kann, wo zwar irgendwie wann die Frage nervt, aber jetzt nicht, ne, geht es deswegen nicht schlecht gelaunt ins Bett. Aber wir hatten sehr oft auch so in der Kundenbeziehung auch so dieses Thema dann, ja, kann da nicht mal die Snox-Buchhaltung über unsere Buchhaltung drüber gucken. Da haben wir nämlich auch ein paar Probleme. Das wäre mal super spannend zu sehen, weil XY von Snox postet auf LinkedIn ja das und du irgendwie merkst, ach, du musst dann irgendwie immer das erklären und du verstehst ja aber auch, woher die Erwartungshaltung aus diesem Namen so ein bisschen kommt. Und das war wirklich nervig einfach zum Schluss, weil man einfach mehrmals im Monat auf jeden Fall irgendwie so zumindest so kleine Unterhaltungen hat und von daher, ja, war ich da an einem Punkt, wo ich dann gut, glaube ich, auch loslassen konnte, auch wenn es trotzdem ein komisches Gefühl ist und ich mich frage, wann ich so in diesem neuen Namen quasi denke, ja, weil ich kenne es nur darunter und wir haben es damit irgendwie gegründet und 8 Jahre einfach so eine lange Zeit ist.
Genau, also es hängt natürlich ein bisschen damit zusammen, was für ein Rebranding das ist. Bei euch, finde ich, ist es jetzt natürlich sehr viel Veränderung, ne? Also es bedeutet ja auch eine strukturelle Veränderung vom Management etc. Das hat ja auch ein Ausmaß dann, was, da würde ich dir recht geben, das ist nicht so, dass man sich da keinen Kopf macht, so, das ist, glaube ich, klar. Es hängt ein bisschen mit dem Ausmaß, Renaming etc., was alles da dran hängt, ne? Und was für eine Veränderung das auch ist. Und ich glaube, ein Rebranding ist halt viel mehr als ein Rebranding. Das ist meistens halt ein Riesen-Change für alle.
Ja.
Und das ist sowohl strategisch, unternehmerisch, als auch visuell dann sichtbar. Und bei euch ist es ja auch so, dass das dann, das eine ist ja dann, dass ihr jetzt dazugehört zu einer, ja, zum anderen Unternehmen. Und das macht ja was mit einem und da hängt ja auch ganz viel dran. Und diese neue Marke ist für dich wahrscheinlich jetzt noch nicht so aufgeladen mit den Erinnerungen und den Erfolgen und den Niederlagen und den Themen, die du erlebt hast mit Snox Salting. Das wird sich aber, bin ich mir sicher, wenn wir hier in 2 Jahren sitzen, anders anfühlen.
Das wäre meine nächste Frage. Was sagst du denn, ist ungefähr so ein Zeitrahmen, wo man das Ganze auch anfängt auszufüllen, wieder zu leben und nicht mehr so wie, keine Ahnung, wenn man heiratet, dass man noch seinen alten Namen die ganze Zeit sagt. Wann fängt das an?
Ja, ich glaube, man kann da viel für tun. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Renaming hat und noch ein Rebranding hat, dann kann man natürlich schon mal überlegen, okay, wie können wir das intern vermitteln, schon im Vorfeld? Wie können wir auch, wenn wir damit rausgehen, auch schon ein erstes Erlebnis schaffen? Ne? Da machen wir uns dann Gedanken, dass wir zusammen überlegen, so hey, was könnte man machen, damit alle Mitarbeitenden vielleicht auch so ein Erlebnis und eine Emotion direkt am Anfang schon haben, dass man so eine Aufbruchsstimmung hat vielleicht auch, ohne dass jetzt so ein großer Knall ist und das war's, sondern muss natürlich danach was folgen. Das heißt, da sollte man sich schon Gedanken machen, dass man das mit Erinnerung auflädt, sag ich mal so, und dass man sich da wirklich Gedanken macht, wie können wir, wenn ihr das jetzt launcht, wie können wir das aufladen von Anfang an? Und ich glaube aber trotzdem wirst du eine Weile brauchen, wie bei, kennen wir alle, Veränderungen fühlen sich für den einen oder anderen mal kürzer, mal länger an. Aber im ersten Step ist es immer erstmal so, oh, was ist das denn? Ist was Neues und es fühlt sich irgendwie, man weiß noch nicht so richtig, ob man dem trauen kann. Und deswegen, glaube ich, hilft es einfach, eine Berührung zu schaffen, Emotionen zu schaffen und auch immer wieder darüber zu sprechen, Räume zu geben, wo man auch drüber diskutieren kann, wo man drüber sprechen kann. Und ich würde mal behaupten, dass in den ersten 6 Monaten man das so langsam fühlt, aber so richtig erst dann da ein bisschen nach. Also ich bin überzeugt, wenn ihr das jetzt gut einführt, dass ihr da in 2 Jahren sagst, boah, das war irgendwie voll die aufregende, spannende Zeit, mal was, das kribbelte richtig, dass dir das dann gut gefällt und du dann auch die Werte, die ihr nach außen tragen wollt, die jetzt schon im Kern sind, dass das sich dann auch richtig anfühlt.
Wie würdest du es konkret für Mitarbeiter so als so Erlebnis direkt am Anfang gestalten?
Ja, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das macht. Ganz einfaches Beispiel ist natürlich, dass ihr so eine Art Starter-Brand-Kit nochmal habt, ne? Dass ihr jetzt euch überlegt, so hey, wie können wir das auch tragen? Natürlich, das ist so dieses Gängigste, was wir alle kennen, ne? Ob das Shirts sind, Pullover, vielleicht auch eine Special Edition zum Lounge.
Ja.
Dass man da natürlich überlegt, können wir das Ganze, ob das eine Party sein muss, weiß ich gar nicht. Kann auch ein Hoffest sein, whatever. Gibt es eine Präsentation, eine Keynote dazu? Da gibt es viele Wege und Mittel, was man machen kann. Man kann auch so Gamification, ne? Kann man auch zum Beispiel sagen, so jetzt sehr typonördig, aber was ist die richtige Schrift von der neuen Schrift oder so, ne, dass man da auch verschiedene Möglichkeiten aufzeigt oder was ist die richtige richtige Farbe, dass man da auch so ein bisschen Gamification einbaut oder die Community mitnimmt, je nachdem, was man auch macht, könnte man Postings dazu machen, dass man sagt, okay, wer erkennt das richtige Logo, falsche Logo, das gespiegelt mal zeigen, also dass man so ein bisschen interaktiv damit auch umgeht.
Ja. Na, spannend. Was würdest du sagen, sind die größten Risiken, an die jeder denken muss, wenn er ein Rebranding im Kopf hat?
Also ich glaube, wichtig ist, einen Plan zu haben und dass ein Rebranding kein kleines Projekt ist, sondern wirklich eine unternehmerische Entscheidung, die man trifft und dass man die auch ernst nimmt und sich auch die Zeit dafür nimmt und auch den Mut hat, das dann durchzuziehen, weil es ist halt nicht damit getan, einmal das anzuschieben, sondern man muss halt wirklich dafür Zeit haben, Budget natürlich für haben und auch den Mut haben, das dann auch umzusetzen, weil es natürlich eine Veränderung ist und Veränderungen sind erstmal im ersten Step, ist man erstmal skeptisch. Und wichtig ist natürlich auch zu schauen, dass es eine Strategie hat und jetzt nicht einfach sich umzubenennen, das Logo zu verändern und sagt so, das ist unser Rebranding, aber es ist keine Strategie dahinter. Das ist, glaube ich, dann fatal, wenn man jetzt einfach sagt so, ach, die Wettbewerber machen hier ein bisschen was anders. So vom Bauchgefühl würde ich es auch mal ein bisschen ändern und den Namen nochmal leicht abändern. Aber dann können halt auch vielleicht die Zielgruppe, könnte dann vielleicht denken, okay, warum machen die das und sind verschreckt oder so.
Ist es dann eine Art der Kommunikation? Also man löst die ganzen Punkte, die du gerade genannt hast, auch viel dann über Kommunikation und ich tue lieber oversharen, damit eben diese Verunsicherung auch nicht irgendwie entsteht. Das war ja zum Beispiel mein Eindruck jetzt, weil ich immer dachte, wenn wir zu wenig dazu sagen, da war ich nämlich genau an dem Punkt, dann könnte das so rüberkommen wie, warum benennen die sich denn jetzt um? Also vielleicht genau bei denen, für die Snox Halting vielleicht schon ganz viele Jahre klar ist, warum wir so heißen. Ne? Und warum benennen die sich um? Steckt da nicht mehr dahinter, wenn man einfach da nicht sehr laut rausgeht und eben auch nicht sagt, es war eine richtig gute Zeit, aber ihr wisst gar nicht, wie das auch genervt hat und wie falsch das auch wahrgenommen wurde, das Branding irgendwann, weil es einfach nicht mehr irgendwie so genau zu dem gepasst hat, was eigentlich der Name an sich aussagt und Snox mittlerweile so viel mehr ist. Und ich an dem Punkt dann war, wo ich gesagt habe, ich würde jetzt lieber in der Kommunikation, bin eher lauter und erzähle auch lieber die Probleme, die wir mit dem Alten hatten, als es jetzt so shiny einfach nur darzustellen, welche Vorteile und sowas das Ganze hat und fertig, weil ich immer das Gefühl hatte, ah, da wird man skeptisch.
Ja, also ich finde Kommunikation da super relevant und super wichtig. Also auch die Hintergründe zu kennen, warum man das jetzt macht beispielsweise. Man muss ein bisschen individuell gucken, je nach Unternehmen, worum es da geht. Aber wenn man wirklich eine Namensänderung hat, dann muss auch mit dieser Namensänderung im besten Fall im Vorfeld oder auch mit dem neuen Namen und dem neuen, mit der neuen Marke dann auch eine Erklärung und auch eine Kommunikation stattfinden, warum das stattfindet, weil ich würde mich ja als Verbraucher oder Zielgruppe dann fragen, so, okay, was ist da jetzt los? Also warum heißen die jetzt anders? Wenn ich jetzt nicht mitbekommen habe, dass sie nicht mehr zu Snox gehören, was ist das jetzt? Also ich verstehe das nicht. Deswegen ist eine Kommunikation, finde ich, da super wichtig, erstmal extern. Und intern natürlich auch. Und dass man halt nicht intern das erst kommuniziert, wenn es soweit ist, sondern halt auch die Leute mitnimmt, damit sie es eben mittragen. Ne? Das ist ja was ganz Wichtiges, weil du kannst dir sonst irgendwie viele Gedanken machen als CEO oder whatever. Aber wichtig ist ja, dass das, egal in welcher Etage man arbeitet oder sonst wo, dass die Leute sich damit identifizieren, weil sie dann ja auch gerne zur Arbeit gehen und im besten Fall auch ein bestmögliches Ergebnis dann erschaffen, was ja du als Unternehmerin auch möchtest, dass die Leute Bock haben auf den Arbeitgeber. Und von daher ist es super, super wichtig, gut zu kommunizieren, ohne jetzt alles abzustimmen oder zu demokratisieren. Das muss man gar nicht. Aber ich glaube, Kommunikation ist da ein sehr wichtiger Punkt, weil es eine große Veränderung ist.
Wie viel Zeit sollte ich einplanen?
Für so einen ganzen Prozess?
Für so einen ganzen Prozess.
Ja, also es hängt mit der Größe der Organisation zusammen. Ich würde sagen, bei uns ist es so, wir arbeiten sowohl für Startups im D2C-Bereich beispielsweise, aber auch viele große Konzerne. Da ist es so im kleineren Bereich bei den KMUs beispielsweise im Mittelstand so zwischen 6 und 12 Monate mindestens. Und genau bei größeren Unternehmen hat man dann längere Zyklen und auch viel Internal Branding und solche Geschichten.
Was war euer längster Prozess?
Ja, also wir machen ja auch Brandmanagement, ne? Ja. Beispielsweise für Lufthansa. Das bedeutet, dass wir da seit ja über 3 Jahren arbeiten, aber da findet ja nicht die ganze Zeit ein Rebranding statt. Das heißt, wir sorgen ja auch dafür, dass die Marke konsistent bleibt. Von daher würde ich sagen, kann ich das jetzt schwierig beantworten, weil das ja auch dazu gehört, 2 Jahre kann das schon mal dauern.
Okay.
Aber geht auch schneller, ne? Wir haben auch schon mal in 3 Monaten, 4 Monaten jetzt hoffentlich keinen Aufruf für die nächsten Timings. haben wir das auch schon
Henning,
geschafft.
Du hast im Podcast gesagt, das ist alles in 3 Monaten möglich.
Ja, haben wir auch schon geschafft. Ja. Wie lange habt ihr denn jetzt wirklich, nachdem ihr euch dazu entschlossen habt, das ist ja so ein Prozess, der auch intern ist, aber jetzt mit einem Partner, wie lange habt ihr da gebraucht?
Genau, das ist schwer zu beantworten, weil diese Entscheidung für den Namen oder auch diese Namensfindung, die ging auf jeden Fall schon länger und da sind wir auch durch mehrere Runden durch und ich glaube auch so emotional, da hat so emotional noch so ein bisschen gedauert, weil ich am Anfang auch dachte, wir müssen irgendwie dieses Salting im Namen erhalten, damit man da vielleicht nochmal so einen Wiedererkennungswert hat und sowas. Und da haben wir schon sehr lange auch drüber diskutiert und dann hatten wir sowas wie Grove Salting, wo ich aber irgendwie vorher schon sah, das ist so ein Zungenbrecher für viele. Das ist für viele schwer. Und da hatten wir so ein paar Runden. Ich glaube, so das ging 2 Monate, würde ich sagen, so bis der Name dann irgendwie klar war. Dann hatten wir gesagt, okay, wir wollen alles vereinheitlichen, auch die anderen Agenturen in der Group, das immer quasi Remazing und dann kommt ein Name, der für dann den jeweiligen Fachbereich steht. Manchmal ein bisschen expliziter, manchmal ein bisschen impliziter. Und ja, das hat so 2 Monate gebraucht und dann hatten wir so ein paar Vorschläge, auch noch Alternativen für Nova. Das Schöne war dann, dass irgendwie alle, da haben wir dann mal mehr Leute mit ins Boot geholt. Und das war richtig schön, weil wir dann irgendwie so 10, 12 Leute oder sowas, glaube ich, befragt haben. Und alle haben Nova gesagt, unabhängig. Das fand ich cool. Das hat sich erstmal gut angefühlt.
Ja, und das ist ja ein gutes Beispiel dafür, dass die Akzeptanz da schon beginnt, ne? Wenn man jetzt die nicht mitgenommen hätte, dann garantiere ich dir, dann hätte man Nova erstmal nicht so gut gefunden, weil man nicht integriert wurde im Prozess beispielsweise. Und was man dabei noch berücksichtigen muss, glaube ich, bei euch ist natürlich, wenn du jetzt sagst, ihr hättet nochmal ein anderes Naming genommen, man muss ja inhaltlich immer drauf gucken an der Dachmarke, also wie nah ist man an der Dachmarke? Und dann gibt es ja so typische Beispiele, ob man die gleichen Zielgruppen bedient oder nicht.
Ja.
Und ob das halt stärkt als gesamtes Unternehmen, bei euch jetzt Remazing beispielsweise, oder ob man halt unabhängig agiert, ne? Also unsere Kunden, da ist es sehr unterschiedlich. Ein bekanntes Beispiel, man hat die Telekom, die für gewisse Werte steht und dann gibt es eine unabhängige Marke, die auch zur Telekom gehört, das ist Kongstar, aber man hat keine Verbindung, wenn man jetzt von außen drauf guckt, dass sie zusammengehören, auch bewusst, weil sie ganz andere Zielgruppen, ganz andere Pricing ja auch anbieten und das ist ja erstmal so eine strategische Frage, wie nah möchte man an dem Unternehmen sein, welche Zielgruppen hat man, und welches Pricing hat man dann auch? Und stärkt es das vielleicht auch? Weil wenn man jetzt zum Beispiel, wenn ihr jetzt was Neues gründen würdet und würdet erstmal was austesten wollen und ihr wisst nicht so richtig, es passt nicht so ganz, ihr macht jetzt auch eine Branding-Agentur auf oder so und das passt vielleicht nicht ganz so zu dem Geschäftsmodell, dann würde man das erstmal unabhängig probieren und testen. Und wenn man merkt, das funktioniert und wir können es auch irgendwie andocken, dann würde man vielleicht nochmal ein Rebranding machen, wo man dann die Zugehörigkeit auch sieht visuell.
Ja.
Und da gibt es halt unterschiedliche Wege, über Endorsements beispielsweise, das kennt so jeder von Unilever oder so. Es gibt ja Brands und dann steht da Emo Klein noch so Unilever.
Ja.
Oder Nestle hat auch oft bei KitKat oder so dann so eine Zugehörigkeit, was aber erst so im zweiten Step sichtbar ist. Also da gibt es verschiedene Wege, wie man das macht. Und das hat immer, finde ich, eine strategische Grundlage halt, warum man das macht.
Genau, und ich glaube, darüber haben wir so im letzten Sommer schon gesprochen. Und wo wir dann relativ schnell die Entscheidung getroffen haben, ist, dass wir, was wir auch dann ganz schnell umgesetzt haben, dass wir so als ersten Soft-Step schon mal Part of Remazing Group unten drunter geschrieben haben.
Ja.
Und das war auch ein super guter Test, den ich, glaube ich, auch jedem empfehlen würde, wenn er strategisch Sinn macht, dass man selbst für sich schon mal antesten kann, kommt da irgendwas eigentlich auf? Also ich fand das gerade bei uns in unserem B2B-Umfeld ein bisschen schwer einzuschätzen und da kam überhaupt nichts auf. Also es hätte mich auch irgendwie gewundert auf der einen Seite, auf der anderen Seite konnte ich es auch schlecht einschätzen. Aber da hat man schon mal gemerkt, dass da gar nichts irgendwie groß aufkommt und dass wir trotzdem innerhalb der Group immer wieder Anfragen haben, obwohl wir es alle im Logo haben, auf der Webseite, dass wir merken, es wird trotzdem noch bei mehreren von uns angefragt als Neukunde. Und
also es war sogar so, dass ihr parallel quasi Anfragen bekommen habt, aber zusammengehört.
Genau, zusammengehören und wir haben es eigentlich alle im Logo drin und auch alle mit der gleichen Typo. Und wir dann auch oft merken erst irgendwie später im Prozess, dass dann jemand sagt, Ah, ihr seid ja auch Teil von Remazing. So, also so für einen selbst ist es manchmal eine riesengroße Veränderung. Man denkt, das steht doch jetzt im Logo immer unten drunter, aber es wird irgendwie oft auch nicht so wahrgenommen. Und da hatten wir im Sommer, hatten wir lang drüber diskutiert, wie machen wir das? Bleiben wir eigenständige Brands oder machen wir, tun wir was, so das, was du auch gesagt hast, mit Endorse Brands oder ändern wir was einfach an der Endung und so? Und dann würde ich sagen, bis Herbst haben wir dann den Namen festgezurrt. Mhm. Mit der Agentur arbeiten wir so, was die Website angeht, so 2 Monate zusammen. Also das ist, schon schnell. Da hätten wir uns auch gerne ein bisschen mehr Zeit erhofft. Also das war jetzt schon sehr knackig, auch noch mit Weihnachten dazwischen und im Januar richtig mit denen dann reingestartet. Also das war knackig.
Sprint.
Das war ein Sprint. Ja, ich glaube, wir haben kurz vor Weihnachten haben wir dann klar gemacht, so okay, geht um die Webseite, das ist der Umfang und dann haben wir losgelegt.
Hängt ja da auch wieder mit zusammen, ne? Also die Basiselemente wie Schrift, Farbwelt etc. Wie viel übernimmt man auch von der Dachmarke dann? Ne? Auch da gibt es ja Abstufungen manchmal.
Genau.
Manchmal gibt es auch Unternehmen, die haben eine Dachmarke und dann gibt es gestützt abhängige Marken, so nennen wir das dann. Da gibt es vielleicht schon 6 Stück und dann kommt die 7. dazu. Ja. Dann ist das natürlich ein System, was auch dann trägt. Ja. Und dann geht sowas meistens dann auch schneller.
Ja.
Aber das Einzuordnen in der Markenarchitektur ist, glaube ich, da ganz, ganz wichtig. Habt ihr ja gemacht. Was da natürlich interessant wird, ist dann, wie es dann gelauncht wird und wann der neue Name an eurer Tür dann bald steht.
Ja, ab nächster Woche.
Ab nächster Woche, ja. Wenn der Podcast
da ist, kann man sich das schon parallel angucken. Aber ja, also ich glaube auch aus unserer Sicht.
Da müssen wir eigentlich noch so einen Reaction-Podcast dann nochmal machen.
Ja, stimmt. Alles scheiße.
Ja, das hast du gesagt jetzt.
Aber ja, also ich glaube, viel schneller wäre es auch nicht gegangen. Und dann muss man schon sagen, dass wir auch ein halbes Jahr eigentlich in Summe gebraucht haben von, wie machen wir es, über den Namen, über dann auch genau sowas wie CI-Farben für alle Companies abzuleiten in der Group und von dort dann überhaupt erstmal weitergehen
zu können. Genau, das heißt, ihr habt das dann für die ganze Gruppe gemacht. Es war ja nicht vorher schon da, sondern...
Ja, ja, genau. Und dass wir das eben einmal abgestimmt haben und uns quasi auch unsere Farbwelten aufgeteilt haben und sowas. Was spannend war, weil wir alle ähnliche Farbwelten
hatten.
Und
magst du schon einen Spoiler geben, welche Farbe es wird?
Wir haben, also
dunkelblau. Ist ja da auch kein Spoiler mehr.
Nee, ist kein Spoiler mehr. Ein dunkelblau, ein hellblau-türkis und ein gelb. Ja. So ein gelb als Highlight-Farbe. Wir hatten aber am Anfang, ich glaube, ein grün und ein lila. Und ich habe gesagt, auf keinen Fall. Also, deswegen, und für die Diskussion braucht man natürlich auch irgendwie ein bisschen Zeit, bis sich da dann auch alle wohl mitfühlen. Aber in Summe waren es dann bestimmt 6 Monate. Okay. Die letzten 2 fühlen sich an, wahrscheinlich wäre die spontane Antwort bei vielen gewesen, 2 Monate. Ganz so war es nicht, weil der Prozess schon länger gestartet hat, aber ich hätte es mir jetzt auch nicht viel schneller noch vorstellen können. Also,
ja, also genau, muss man, glaube ich, es hängt ja auch immer mit Timings zusammen oder Deadlines, wo man irgendwie Messen, whatever hat. Ne?
Ja.
Vielleicht habt ihr jetzt auch irgendwie ein Datum, was irgendwie festgeschrieben ist, laut Vertrag, ich weiß es nicht.
Ja. Wir haben eine sehr große Messe dieses Jahr zusammen.
Das ist natürlich oft so, das fragen wir auch am Anfang immer ab, ne? Ob es jetzt gewisse Themen gibt, ob das realistisch ist oder nicht. In der Regel kriegt man das dann meistens irgendwie hin, auch das bitte nicht wortwörtlich nehmen. aber das ist natürlich auch verständlich, ne? Wenn man jetzt auf einer Messe ist, die sehr wichtig ist, dass man dann das auch benötigt.
Ja, okay, also so 6 Monate sollte man auf jeden Fall
eigentlich... Für ein Rebranding richtig, ne? Also jetzt, wir unterscheiden immer zwischen Evolution und Revolution. Also eine evolutive Weiterentwicklung hat dann Gründe, die jetzt nicht so krass sind bei euch. Gab es eine große Veränderung und deswegen macht es, glaube ich, finde ich schon Sinn, das Ganze auch nach außen sehr stark zu zeigen. Das ist dann eher eine Revolution bei euch und da unterscheiden wir immer so auf der Bandbreite so, ist es eher eine Evolution, Revolution und schauen uns halt die Strategie da vorher an, wo wir uns dann bewegen, in welchem Korridor.
Und eine Revolution braucht einfach mehr Zeit.
Ja, weil es halt intern auch, wie du sagst, ne, also braucht man, glaube ich, mehr Zeit, um das zu kommunizieren, um die Leute mitzunehmen und auch sich zu entscheiden, weil als Beispiel Bayern München hat aufgrund der Digitalisierung ihr Wappen leicht abgeändert, weil es in kleinen Größen nicht mehr so gut zu erkennen war.
Wegen diesen Rauten.
Rauten, genau. Ja. Das wurde dann evolutiv weiterentwickelt. Natürlich muss es überall eingesetzt werden, etc. Das ist auch viel Arbeit. Aber es ist natürlich was anderes, als wenn jetzt Juventus Turin als Beispiel, die ein riesen Rebranding hatten, wo ja auch eine ganz andere Kommunikation dahinter steckt. Das kann man jetzt, sind 2 verschiedene Zeiten dann auch vom Timing her einfach.
Okay.
Weißt du? Also vom Aufwand und auch von der Kommunikation intern auch.
Gibt es Punkte, die immer wieder, wo du merkst, lustig, die vergessen alle? So, oder stellen sich alle zu einfach vor?
Ja, also ich glaube, oft ist es so, dass zum einen man nicht vernachlässigen sollte, dass einige Leute mitgenommen werden sollten. Also auch wenn der Inhaber, Inhaberin oder Geschäftsführung was im Kopf hat, dann ist es wichtig, auch andere Perspektiven sich einzuholen intern. Weil nur weil ich oder du das so im Kopf haben und wir denken, die Marke ist so, schwingt ja vielleicht auch viel Tradition und alte Erinnerungen mit, ne, was man so mit der Marke verbindet. Deswegen, glaube ich, finde ich immer wichtig, dass man da Leute mit hinzunehmen sollte intern. Dann ist es so, dass man immer überlegen sollte, ist das eine Entscheidung, die uns als Unternehmen weiterbringt und die auch wichtig ist, weil es schlussendlich eine unternehmerische Entscheidung ist, die man da macht. Und genau, dass man direkt die Zeit nicht vergessen sollte, dass es eben auch Zeit braucht, bei dem einen oder bei der anderen mehr oder weniger. Es nicht zu unterschätzen ist, was es für Auswirkungen hat. Und dann doch oft emotional wird für einen selbst. Auch wenn das vielleicht einige gar nicht so denken von Anfang an und denken, ja komm, ich mach das mal eben schnell. Gerade wenn die Marke schon länger besteht, hat man damit viel Verbindung. Es ist manchmal auch nicht einfach, da Klarheit reinzubekommen. Das ist ja so ein bisschen unsere Aufgabe, dass wir helfen, klarer die Identität zu schärfen. Dann gibt es verschiedene Perspektiven, die verschiedene Meinungen dazu haben. Und man muss sich dann ja konzentrieren auf eine Botschaft oder auf gewisse Werte, die das Unternehmen vermitteln soll. Und natürlich hat Remazing oder auch Snoxlighting ganz viele tolle Werte bestimmt. Aber was sind so die differenzierenden Werte zu den Wettbewerbern beispielsweise? Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass man da sehr klar ist. Und das ist eben das Schwierige leider.
Auf was muss man sich gefasst machen nach dem Launch von dem Rebranding? Also vielleicht auch so ein bisschen getrennt. Klar, wir sind jetzt sehr B2B, aber auch so als D2C-Marke. Auf welche Fragestellungen, was sind so die typischen Sachen, wo muss ich eigentlich Antworten drauf haben?
Oft ist es so, dass in den Briefings, die wir auch bekommen, immer ähnliche Sachen stehen. Also Strategie, dann das Design, so die Basiselemente, Logo, Farbwelt, Schriftwelt etc. Und dann die Website. Ne? Dass das so die Medien ist und dann soll das Timing bis dahin gehen und dann ist man durch. Aber dabei vergisst man natürlich, dass man ganz viele weitere Medien hat. Ne? Ob das Social Media ist, ob das irgendwelche Präsentationen sind, die super, super relevant sind aus meiner Sicht bei vielen Unternehmen, gerade im B2B-Bereich.
Da sind wir gerade dran.
Genau, das ist nicht zu unterschätzen, weil das ja ein wichtiger Touchpoint ist, gerade im Sales-Bereich oder so. Also es hört nicht auf, so leid es mir tut, mit wirklich Corporate Design und der Website, sondern man hat halt hinten dran noch einige Medien, die man im besten Fall schon auch, würde ich immer euch empfehlen, bei der Agentur so vom Look and Feel schon bei der Konzeption des Designs einfach mal abfragt. Die müssen das jetzt nicht komplett durchgestalten, aber damit ihr auch ein besseres Gefühl bekommt, wie wirkt das auf euch. Und vielleicht noch ein kleiner Hack. Gerade bei größeren Unternehmen ist es so, dass gewisse Lizenzen für Schriften anfallen, jährlich dann teilweise. Da rechnet sich das dann meistens, wenn man einmal ein bisschen mehr Geld ausgibt und dann eine eigene Custom-Font entwickelt. Weil dann spart man sich halt die Lizenzkosten, weil sonst muss man jedes Jahr dann noch teilweise, wenn man keine kostenfreie Schrift hat, dann auch noch Lizenzkosten bezahlen.
Ja, guter Tipp. Sowas merkt man meistens erst danach, ne?
Ich weiß nicht, was für eine Schrift oder Typo ihr habt.
Ja, ne?
Gucke ich mir da nochmal an.
Ja, kannst du dir mal angucken. Ich kann es dir gar nicht beantworten. Ich weiß nicht, ob es geholfen hat, aber bei uns hat sehr viel das Marketing-Team oder fast alles gemacht. Operativ, was das Thema angeht. Natürlich irgendwie mit Rücksprache mit uns. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass dadurch auch das im Team direkt vielleicht ganz anders wahrgenommen wird, wenn es irgendwie ein bisschen mehr auch aus dem Team herauskommt, als jetzt nur irgendwie einfach von uns so, wir machen das jetzt so und das war unsere Idee und auch der Name oder sowas kam jetzt irgendwie gar nicht von Philipp oder von mir, sondern der kam auch aus dem Team heraus als Idee und auch die anderen Vorschläge. Und ich glaube, auch dadurch ist so ein bisschen mehr Akzeptanz zum Schluss da. Und deswegen kann ich dir zum Beispiel jetzt auch noch gar nicht beantworten, wie die Schriftart genau heißt. Weil das
ist ja auch nicht dein Job. Also,
ja, aber weil das Team das mehr erarbeitet hat. Und ich glaube, dass das irgendwie für mehr Akzeptanz auch sorgt. Und gleichzeitig hatte ich aber auch das Gefühl, dass das Team das besser beantworten kann für alle, als ich jetzt fürs Team.
Ja, ich glaube, die Akzeptanz ist auch ein guter Punkt, weil du ja gerade noch fragtest, was man auch vergisst vielleicht auch im Anschluss. Und ich glaube, was halt nicht funktioniert, ist, was überzustülpen von außen. Das auch als Agentur oder auch als Führungskraft, dass man das entscheidet und sagt, so ist es jetzt, bitteschön, so nach dem Motto, sondern dass man da auch Kommunikation wieder hat, dass man erklärt, warum man das vielleicht macht, aber auch eine Beteiligung schafft für die Mitarbeitenden oder vielleicht sogar Ownership, dass man sagt, so hey, das ist hier dein Projekt oder euer Projekt und ihr könnt das, ich möchte irgendwie involviert sein, im Loop halten, aber ich vertraue euch da. Es hat ja auch was von der Führung Führungsstärke, finde ich, wenn man halt sagt, so, ihr seid eher die Experten als ich jetzt, weil das ist ja das Beste, dass da eine Akzeptanz schon herrscht und die stolz vielleicht darauf sind. Hm. Und dann funktioniert es auch bei so einem größeren Schritt, glaube ich, ganz gut.
Können Sie auf jeden
finde
Fall
ich, jetzt so von außen, habt ihr das, glaube ich, schon, ohne das zu kennen, gucke ich mir da nochmal an. Habt ihr aber den Prozess, finde ich, intern jetzt erstmal sehr gut aufgesetzt, dass die Leute da involviert wurden. Weil das ist leider manchmal nicht immer der Fall.
Ja, also sie können auf jeden Fall richtig stolz drauf sein. Ich muss auch sagen, ich war jetzt auch irgendwie 2-3 Wochen nicht da und bin zurückgekommen und man sieht dann erstmal auch nochmal mehr, wie viel Arbeit das ist. Nämlich diese ganzen Sachen, an die du nochmal denken musst. So von LinkedIn-Banner über alles auf Instagram, auf unser Newsletter umgestalten, dann die Kommunikation nach innen, nach außen, vorher allen Kunden Bescheid geben. Wir ziehen die E-Mail-Adressen um und so. Und du merkst einfach, diese Liste ist so gigantisch groß. Und wir saßen heute Morgen auch nochmal lang zusammen und saßen einfach nur da und waren so, haben wir was vergessen? So, und haben uns gegenseitig wie so eine Kofferliste im Urlaub so runtergerattert. So, fehlt was? Es fehlt bestimmt was, was wir dann irgendwie nächste Woche merken. Aber gerade diese ganzen Präsentationen, genau das ist so. Du denkst irgendwie zum Schluss, ja, das sind dann die letzten 10%, aber eigentlich, das war viel mehr. Noch
und das, aber wenn man es vielleicht vorher wüsste, ne, würde man, oh mein Gott. Hm. Aber so, wenn man es einmal anschiebt und ich glaube, jetzt im Rückblick sagt ihr dann wahrscheinlich immer, wow, wie haben wir das eigentlich alles geschafft?
Ja.
Das ist, glaube ich, schon eine coole Teamleistung dann auch zusammen. Und das ist ja schon erstes Erlebnis, worauf man dann stolz sein kann, dass man das zusammen entwickelt hat, auch mit dem Partner oder mit der Agentur. Und ich bin mir sicher, dass das für euch jetzt spannende Wochen werden und auch so ein Kribbeln verursacht. Was ich immer cool finde, ne? Also ich mag das total, auch so ein Leuchten in den Augen der Mitarbeitenden zu sehen oder von den Kunden dann. Ja. Und natürlich gibt es auch immer Meinungen dazu und das wird auch bei euch so sein, dass Leute das gut oder schlecht finden und das auch ungefragt irgendwo hinschreiben. Ja. Aber es ist auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich selber da wiedererkennt als Unternehmen und das nach außen gibt, was man auch ist.
Woran messt ihr den Erfolg von einem Rebranding? Fragen ja bestimmt auch viele Kunden an. Wie messen wir das denn dann zum Schluss, was wir denn da gemacht haben? Oder meistens kommt es ja auch nochmal von oben, dass man dann irgendwie sagt, ja, irgendwie muss ich ja darlegen, dass das auch eine gute Idee war und dass wir das auch vor allem gut umgesetzt haben.
Ja, also am besten ist es natürlich, wenn die Zielgruppe da draußen weiß, wofür ihr steht schlussendlich. Ne? Wenn ich jetzt in 2 Jahren auf der OMR stehe beispielsweise und ich rede über euch, dass diese Person, wenn sie euch kennt, schon gewisse Werte, gewisse Themen mit euch verbindet und weiß, was für eine Haltung dahinter ist. Ne? Als bestes Beispiel, wenn ich Fritz Kohler sage, dann haben alle Bilder im Kopf und wissen, wofür diese Marke steht. Das ist natürlich Champions League, weil es natürlich auch jetzt ein Produkt ist, was man trinkt, was man erlebt.
Endverbraucher, ja.
Aber das ist natürlich Best Case, dass man wirklich etwas verbindet. Ne? Aber das kann natürlich auch verstärkt werden über eine Personal Brand bei dir beispielsweise, dass man da noch mehr Emotionen gibt und man was mit der neuen Marke auch als externer, als objektiver wirklich fühlt mit dieser Marke und denkt so, hey, das verbinde ich mit der Marke. Das wäre für mich halt Best Case. Das kann man natürlich jetzt nicht in Geld umwandeln, sag ich mal so. Das ist natürlich immer eine berechtigte Frage. Ja. Es gibt diverse Studien von McKinsey und Co., dass Marken oder starke Marken deutlich mehr Marge auch machen. Ne? Es gibt ja in dieser Welt sehr, sehr viele ähnliche Produkte und du musst dich ja irgendwie unterscheiden. Also früher war es ja so, dass Marken es nur gab, weil es erstmal eine Kennzeichnung war. Damit du zuordnen kannst, woher das kommt. Und wenn ich mir jetzt eine Tasche kaufe, kann ich dafür 50 Euro ausgeben, kann dafür auch 50.000 Euro ausgeben. Und ich behaupte, dass ich bei der 50.000 Euro Tasche deutlich mehr Marge habe als bei der 500 oder 50 Euro Tasche.
Ich glaube, für uns wäre es, wenn wir es in KPIs wirklich runterbrechen wollen und nicht nur in, man weiß, wofür wir stehen, dass wir niemanden verlieren, also jetzt so im ersten Moment, und da denke ich an die Kontaktpunkte, die nur sehr lose mit uns Kontakt haben oder die nur vielleicht irgendwie nicht so sehr über ihr Marktplatzthema nachdenken und die dann irgendwie sagen, wenn sie auf Marktplätze angesprochen werden, oh, das sollten wir mehr machen, dass sie dann irgendwie ans Noxulting denken und dass die mitbekommen, dass wir so nicht mehr heißen.
Aber meinst du, die würden dann, also wenn die es mitbekommen, dass ihr nicht mehr so heißt, dann nicht mehr zu euch kommen?
Nee. Aber dass sie mitbekommen, dass wir anders heißen, im Sinne von, wenn sie dann in 3 Monaten über das Marktplatzthema nachdenken, dass sie dann im besten Falle schon gar nicht mehr Noxulting eingeben, sondern schon direkt das verstanden haben. So. Ja. Deswegen ist unsere Strategie, dass wir zum Beispiel sagen, wir gehen relativ laut raus, weil unsere größte Reichweite, die wir haben, ist zum Beispiel einfach über LinkedIn oder über den Podcast hier. Und dass wir darüber einfach sehr, sehr viel machen wollen, dass man das direkt mitbekommt. So, und dass wir auch, weil wir machen eigentlich überhaupt gar kein Outbound, das ist Rebranding, glaube ich, halt so ein bisschen ein Risikofaktor. Auch würden wir total viel Outbound machen und es würden 70% unserer Leads über Outbound kommen, dann wüsste ich ja, okay, wir machen den danach noch genauso gut oder genauso einfach, ne? Und können uns das irgendwie weiterhin so sichern. Dadurch, dass wir das aber gar nicht machen, das finde ich auch sehr angenehm, dass wir das nicht machen und das will ich auch beibehalten, ist es aber natürlich wichtig, dass man uns weiter so findet und auch weiter auch mit dem Namen im Gedächtnis bleibt. Und deswegen würde ich als KPI zum Beispiel bei uns im B2B-Bereich einfach daran festmachen, dass wir eine gleiche und im besten Fall steigende Leadzahl natürlich haben, die reinkommen an qualifizierten Leads und die auch Sinn für uns machen in der Zusammenarbeit. Das wäre jetzt so unser Punkt und natürlich wenig Kritikpunkte, wobei da mache ich mir keine Sorgen. Also das haben wir ja auch schon mit dem Soft-Launch gemacht, wo wir gemerkt haben, solange die Dienstleistung stimmt, interessieren sich wenig jetzt bei uns im B2B-Bereich, glaube ich, für unseren Namen.
Ja, schlussendlich ist es ja auch wichtig, also ich verstehe, dass man die Zielgruppe, die man jetzt hat oder auch die Kunden, die man hat, nicht verlieren möchte und neue gewinnen möchte, das ist klar. Aber man muss sich natürlich die Frage stellen, welche Zielgruppe wollen wir überhaupt erreichen und ist die alte Zielgruppe, die man jetzt mit dem Namen, mit der Marke erreicht, überhaupt die richtige Zielgruppe?
Das stimmt.
Und darauf braucht man erstmal die Antwort, finde ich, um dann auszutarieren, wie möchte man heißen, wie möchte man auftreten, wie möchten wir uns vermitteln und erreichen wir die richtige Zielgruppe zukünftig. Das kann sein, dass es die alte Zielgruppe ist plus neue Zielgruppe oder halt es sind ein paar nicht mehr da, aber es ist ja auch okay, weil man vielleicht sagt so, die wollen wir auch gar nicht erreichen beispielsweise, weil jetzt bei euch am Namen, ne, könnte man jetzt sagen, Snogs, sehr Snogs-nah. Genau, wer
die so Shopify-Optimierung wollten, die brauchen wir auch nicht weiter irgendwie zu erreichen in dem Sinne. Ja,
beispielsweise,
klar.
Ja. Das ist, glaube ich, wichtig, darauf zu schauen dann.
Ja, das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, wo wir sagen, also im besten Falle werde ich im nächsten Jahr nicht nochmal gefragt, kann mal jemand über unsere Buchhaltung drüber schauen? Ich habe gehört, Snogs macht das so gut. Ja, absolut.
Ja, auch, also da gibt es ja noch andere Themen, ne? Also wenn jetzt als Beispiel, wenn man jetzt so nah vom Naming ist, wenn jetzt mal das andere Unternehmen, wie auch immer das dann heißt, aber jetzt als Beispiel Snogs, was ich nicht hoffe, dass da irgendwie ein Skandal oder eine Insolvenz oder so wäre, dann würde das ja abstrahlen auf euch, obwohl ihr eigentlich gar nicht mehr miteinander dann vielleicht verbunden seid.
Ja.
Deswegen ist das natürlich auch eine Gefahr, wenn man so nah beieinander ist, obwohl man strukturell da gar nicht mehr so nah beieinander ist. Das ist natürlich auch nicht unwichtig. So.
Klar, das ist ein Punkt. Ich glaube, wir sind und müssen auch für immer dankbar dafür sein. Snogs hat uns unglaublich viel ermöglicht, viele Türen geöffnet. Den Fuß in die Tür mussten wir dann schon selbst setzen und den Raum ausfüllen. Über Jahre auch. Und da, ja, du bleibst ja auch nur im Raum irgendwie durch gute Leistung, aber überhaupt, dass die Tür mal aufgegangen ist, da hat Snogs natürlich extrem viel geholfen. Gleichzeitig ist es natürlich auch so ein Thema, dass du mit deiner Marke, wenn du irgendwie 40 Mitarbeiter hast, dann willst du die auch komplett selbst in der Hand haben. Was wir auch immer mal wieder hatten, so dieses, du kommst in ein Kundengespräch rein und meinst, ja, meine letzte Charge Socken war jetzt nicht so gut, wo du denkst, ja. Was soll ich denn machen? Ja, so, ne? Ja. Und ich würde ja auch gerne was machen und dann, aber man will mehr machen, aber man muss sagen, melde dich beim Kundenservice, die sind super kulant, ja. Das weiß ich, ja. So, melde dich bei denen und so. Und genau diese Punkte willst du ja einfach eigentlich nicht mehr haben. Und das ist es, glaube ich, im ganz, ganz Kleinen. Du hast gerade viel größere Themen angesprochen, dass natürlich jedes Unternehmen kann irgendwo einen Shitstorm bekommen. Und das Schlimmste, was hier, glaube ich, passieren kann, ist, dass du unter einem Shitstorm leidest, wo du gar nichts mit zu tun hast und auch nicht kommunikativ drauf reagieren kannst. Ja, absolut. Also
genau, bei Remazing jetzt wäre es, da gehört ihr auch zu, irgendwie, wenn das so wäre, das wäre dann, könnt ihr doch sagen, seid ihr mitverantwortlich, auch wenn ihr vielleicht ja nichts für könnt oder so, aber trotzdem, das wäre ja dann richtig und auch klar. Also da meine ich wieder Klarheit, ne? Ja. Auch da ist es nicht irreführend, weil jetzt, wenn man so bleiben würde vom Naming, dann wäre es irgendwie ein bisschen irreführend für mich als Zielgruppe vielleicht, wenn ich das wäre, dann würde ich denken, ach so, die gehören da gar nicht dazu. Wusste ich gar nicht.
Ja, genau. Und wenn wir den hätten, dann hätten wir ja aber schon die Meetingrunden mit allen Beteiligten automatisch dazu, wo eben auch besprochen wird, wie reagiert man gemeinsam. Ich hätte zum Schluss noch zwei letzte Fragen. Wir haben immer zwei Fragen, nämlich einmal One More Hint und One More Fail. Und One More Hint wäre, was ist denn dein Rat, den du Unternehmen gibst, bevor sie ein Rebranding starten? Also bevor sie wirklich aktiv in den Prozess gehen. Gibt es da so eine Sache, die du alle fragst, mitgibst, nochmal als Denkanstoß?
Ja, ich bin ja Fan der Frage, was brauchst du oder was braucht ihr? Und da mal ehrlich in den Spiegel zu schauen, warum man das macht und ob das wirklich eine Entscheidung ist, die unternehmerisch ist und strategisch ist, also begründet darin ist, oder ob es gerade, sag ich mal, up to date ist, jetzt so eine Verschönerung zu machen oder so, weil es sollte immer einen Grund haben, warum man das möchte. Und da gehen wir auch tief drauf ein oder gucken uns das genau an. Warum ist es notwendig, so einen Schritt zu machen? Weil wenn man den macht, dann muss der konsequent gemacht werden. Ja, wir sind keine Fans davon, so Halbgares zu machen, sondern wenn wir es machen, dann richtig. Und das muss das Unternehmen auch wollen.
Und zum Thema One More Fail, gibt es Sachen, die so kurzfristig im Rebranding-Kosmos verlockend aussehen, von denen du aber auf jeden Fall abraten würdest?
Ja, wenn man sich so Cases anguckt, ne, wo man sagt, ach, das sieht ja ganz cool aus, das sieht irgendwie nice aus. Ich habe hier noch 6 Monate, jetzt haben wir vielleicht gerade, ist nicht so die High Season bei uns im Geschäft. Dann schieben wir das nochmal eben schnell dazwischen. Man sollte sich immer bewusst sein, was das für Auswirkungen hat und gut überlegen. Und es ist kein Hindernis, das zu machen. Aber ich finde es wichtig, dass man das gut überlegt macht und das nicht unterschätzt, dass es auch Zeit und auch Energie und auch Mut bedeutet.
Zum Thema One More Fail, aber auch so Best Practice-mäßig. Für alle, die sich, glaube ich, mit dem Thema interessieren, du bist der absolute Experte. Welche Branding sollte man sich, und das vielleicht abschließend, jetzt mal anschauen, so als Best Practice, sehr positiv? Und wo sagst du, für dich persönlich ein Fragezeichen hinten dran?
Ja, muss ich jetzt aufpassen, was ich sage, ne? Nein, Best Practice.
Kannst ja sehr international auch gehen.
Ja, ja. Best Practice gibt es viele Beispiele, ne? Also ich muss sagen, dass beispielsweise jetzt ein bisschen größeres Beispiel Airbnb damals einfach viel mit dem Rebranding geschafft hat, ne? Also die haben sehr Buzz erzeugt auch im Marketing oder auch in der Kommunikationsbranche insgesamt. Das haben die sicherlich sehr, sehr gut gemacht, auch den Plattformgedanken zu übertragen etc. So als deutsches, vielleicht so LinkedIn-Beispiel, finde ich Hitchis sicherlich ein cooles Beispiel, wo man mit dieser gefühlten neuen Marke, die da entwickelt wurde und auch der Namensänderung sehr, sehr vieles richtig gemacht hat aus meiner Sicht, auch mit den Produkten, die dann dazu kamen, das Naming der Produkte und auch wieder einfach mal neu gedacht hat und ja auch ein tradiertes Unternehmen vorher eigentlich war mit. Aus meiner Sicht, ich hatte vorher immer so 2 Produkte im Kopf, was sie verkauft haben.
Und die Schnüre.
Das war's. Und jetzt mit Drachenzungen etc. haben da, glaube ich, vieles richtig gemacht und auch mutig waren und das auch durchziehen, natürlich auch verstärkt mit Personal Branding etc. Das so als kleines Beispiel hier im deutschen Bereich. Fritz Kohler hat jetzt kein großes Rebranding, aber es ist eine starke Marke, finde ich. Es gibt aber auch sehr, sehr viele andere Beispiele. Charity ist für mich eine ganz, ganz starke Marke, beispielsweise hier aus Hamburg oder auch Lemonade, die kein großes Rebranding hatten, aber mir ist es auch mal wichtig, es geht nicht nur um Rebranding, sondern auch um Branding insgesamt. Und das sind Beispiele jetzt hier in Hamburg beispielsweise, die einen sehr, sehr guten Job machen und diese Klarheit auch haben, wofür sie stehen, was sie machen und das auch übertragen. Und du fragtest ja auch nach Fails, glaube ich, ne? Generell ist für mich Branding immer so ein Verstärker, ne? Das bedeutet, wenn ich klare Werte habe, dann kann ich das auch gut vermitteln. Wenn das Geschäftsmodell aber nicht gut ist, dann bringt das tollste Branding dann nichts. Und es gibt da sicherlich viele Beispiele. Ich möchte jetzt hier kein Unternehmen irgendwie bashen. Ein Problem ist, glaube ich, immer, wenn es sehr viele Rebrandings in kurzer Zeit gibt, ne? Also gibt es in der Automobilindustrie einige, die so gefühlt alle 2 Jahre sich irgendwie neu erfinden. Und das ist, glaube ich, kein gutes Zeichen für das Geschäftsmodell erstmal. Und das ist dann der Ausdruck, als Branding ist dann immer das Ausdruck davon, finde ich. Das ist so mein Gedanke. Hast du eine Love-Brand jetzt, wenn ich so fragen darf?
Also, was mir ganz spontan im Kopf kommt, aber die sind, glaube ich, brandingtechnisch unglaublich zurückhaltend, aber das steht ja auch für irgendwas. Ich weiß nicht, kennst du The Row? Von den Olsen Twins, das denkt man jetzt gar nicht.
Aha,
aber die haben so eine Fashion-Brand und die sind unglaublich zurückhaltend, das sieht man schon am Logo, an allem. Und die haben einfach so extrem gute Materialien, mit denen sie arbeiten. Und es ist unglaublich teuer, was die machen. Und man sieht es aber, finde ich, einfach in der Marke, das spiegelt es so wider, das ist sehr ruhig, diese Marke, aber genauso wie ihre Fashion. Die haben so ganz viel, so ganz zeitlose Sachen und ich finde, das tun die perfekt übertragen und in ihr Markenimage, wo du auch weißt, dieses Logo alleine, es hat vor 50 Jahren hätte das funktioniert, es funktioniert bestimmt in 50 auch immer noch. Das würde ich sagen, ist so ein Love Brand.
Aber ich finde, da hast du gerade was richtig Gutes gesagt, weil du sagtest, die sind nicht so laut, aber, Und ich finde, gutes Branding muss nicht laut sein, es muss klar sein. So, es muss klar sein, wofür die Marke steht. Und das, wer nur schreit, sag ich mal so, der wird vielleicht kurz gesehen, aber man verbindet nichts damit. Und ich glaube, es gibt auch Marken, die True Foods oder so, die eher laut sind. Aber es gibt auch viele Marken, die nicht so laut sind und die einfach klar sind. Und ich glaube, es geht immer um Klarheit, das zu übertragen und im Kopf der Leute dann zu bleiben. Ja. Und das finde ich als Beispiel nochmal ganz gut. Ne? Ich habe zum Beispiel als Love Brand so Tony's Chocolonely, ne? Ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, was ich immer nenne, weil die, wenn du dir das Packaging anguckst, machen die eigentlich alles verkehrt. Also das, da ist nichts, guck dir alle anderen Schokoladen an, die zeigen irgendwie leckere Schokolade, Früchte, Mandeln, whatever. Und die haben einfach das gebrochen, einfach aus dem Grund, weil sie auch vom Geschäftsmodell und von der Marke und vom Inhalt her ja eine ganz andere Story erzählen und sagen, wir setzen uns ein für fairen Kakao etc. Und das ziehen wir durch. Bis zu dem Abbrechen der Schokolade, wo ich mich jedes Mal genervt bin, dass ich so ein Riesenstück oder so ein kleines Stück habe. Aber ich denke dann immer wieder daran, so Ungerechtigkeit in ungleichen Teilen etc. wird der Anker wieder gesetzt. Und das machen die sehr, sehr gut und sind sogar so mutig, dass sie im Packaging das auch so durchziehen. Und das ne, bei Milka etc., Rittersport, auch alles tolle Schokolade natürlich. Aber da sieht man mal wirklich, wie mutig, wie klar eine Marke sein kann als Beispiel. Auch eine Love Brand von mir zum Beispiel. Brezel, wer es noch nicht kennt, sehr, sehr gut.
Das stimmt. Mit dem Punkt hören wir jetzt auf. wir laufen jetzt zurück zum Office. Wir haben ja ein gemeinsames Office. Und dann frage ich dich nach so einem Fail-Fall. Aber damit wir den Podcast nicht so negativ beenden und deiner Meinung dazu, würde ich sagen, hören wir jetzt hier auf. Ich danke dir sehr. Ich glaube, sehr spannender Einblick. Und wenn man jetzt über ein Rebranding nachdenkt, wenn man morgens in den Spiegel guckt und denkt, nein, das ist absolut strategisch und unternehmerisch, was ich hier eigentlich vorhabe, dann meldet man sich am besten bei dir über eure Webseite, LinkedIn.
Genau, ich bin überall erreichbar. Ruft mich an. Nein, gerne bei LinkedIn oder auf unserer Website. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich. Vielen lieben Dank.
Danke dir.
Hat Spaß gemacht.
Sehr gut. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.